Zukunft ernten. Acker, Wald und Tier. Mit Themen aus den Bereichen Agrar, Food und Forst.
Einstieg in den professionellen Gemüsebau leicht gemacht. Das ist unser heutiges Thema. Wie müssen kleine Gartenbaubetriebe strukturiert sein, um viele unterschiedliche Pflanzenarten anbauen zu können und gleichzeitig wirtschaftlich zu sein? Und wo können Gärtner mehr darüber erfahren, wie sie Arbeitszeit effektiv einsparen können? Zu diesem Thema möchte ich mich mit meinen heutigen Gästen Robert Franz und Christopher Bröcker unterhalten. Erstmal herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge von Zukunft ernten. Vielleicht mögen Sie sich am Anfang unseren Zuhörern einmal kurz vorstellen, was Ihre Funktion vielleicht auch in diesem Projekt war. Herr Franz, vielleicht fangen wir einfach an.
Ja, moin moin. Mein Name ist Robert Franz. Ich bin gelernter Gärtnermeister und ich habe in dem Projekt die Videos konzipiert und gedreht auch und die Wissensdatenbank mit Wissen befüllt.
Vielen Dank. Und Herr Bröcker?
Genau, ich bin Christopher Bröcker. Ich arbeite beim Startup Nature Robots und war in dem Projekt für die ganze technische Umsetzung verantwortlich.
Wir haben es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Wir werden heute über ein EEP-Projekt sprechen, und zwar das Projekt Open Organic Farm. Dieses Projekt soll dazu beitragen, den Einstieg in den biointensiven Gartenbau zu erleichtern und Gründern und Gründerinnen von Marktgärten und solidarischen Landwirtschaften, sogenannten Solavis, helfen beim Einstieg. Bevor wir aber gleich auf die Plattform zu sprechen kommen, würde ich einmal kurz darüber sprechen wollen, was denn Marktgärten oder Solavis überhaupt sind. Und Herr Franz, vielleicht können Sie uns da einmal kurz weiterhelfen.
Ja, gerne. Also bei Marktgärten müssen wir so ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Da geht's ins Paris der Pferdezeit damals noch. Und da sind ganz viele kleine Stadtgärten entstanden, die sich eben den vielen Pferdedünger, der da anfiel, zunutze gemacht haben, um da fast ganzjährig Gemüse produzieren zu können auf kleinster Fläche, kleinstem Raum. Und das Ganze hat zu einem hohen Selbstversorgungsgrad der Stadt Paris damals geführt. Und ja, vor einigen Jahren wurde das dann so ein bisschen wiederentdeckt von einem Herrn Fortier, der hat ein Buch darüber geschrieben. Und im Wesentlichen geht es darum, wie man auf kleinster Fläche in Mischkulturen auf Beeten, die als dauerhafte Strukturen angelegt sind, also die nicht mehr regelmäßig gepflügt werden oder umgegraben werden, sondern die so bleiben, wie sie sind, Gemüse anzubauen und das dann entsprechend gut vermarkten zu können.
Und wie sieht's aus mit der Solavi?
Solavi, ja, das würde jetzt sehr viel Raum einnehmen, da ins Detail zu gehen. Da würde ich auf die Seite des Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft verweisen, für alle, die da tief einsteigen wollen. Aber um es kurz zu machen, es geht da im Wesentlichen um die Idee, dass die Risiken des Anbauers geteilt werden zwischen eben dem Anbauer, dem Erzeuger, der Erzeugerin und den Konsumenten. Und man bietet quasi einmal im Jahr auf sogenannte Ernteanteile und bezahlt dem Landwirt, der Landwirtin, dann eben Geld im Voraus für diese Ernte, die man dann entweder im wöchentlichen Zyklus oder auch anders getaktet abholen kann auf den Höfen.
Und wenn wir uns jetzt diese Form des Gärtnerns anschauen, wo sind denn die Herausforderungen, sage ich mal, im Vergleich zum konventionellen Gartenbau?
Was wir immer wieder beobachten, das Problem der Fachkräftemangel trifft nicht nur andere Branchen, sondern auch eben uns Gärtner und Gärtnerinnen. Im Gemüsebau generell haben wir viel zu wenig Meister und Meisterinnen. Und das war die Idee des ganzen Projektes, dieses Wissen eben so aufzubereiten, dass es Laien hilft, sich eigene Gemüsegärten aufzubauen, die dann auch in irgendeiner Form rentabel sind und die ein gewisses Entwicklungspotenzial haben, um dann irgendwann auch wirklich wirtschaftlich sein zu können.
Herr Bröcker, wir haben jetzt gehört, wo die Herausforderungen liegen. Die Idee im Projekt Open Organic Farm war es jetzt, eine Plattform zu entwickeln, die entsprechende Hilfestellung geben kann. Einmal kurz zusammengefasst, was bietet diese Plattform?
Genau, also wir haben in dieser Plattform Wissen über 60 unterschiedliche Gemüsekulturen gesammelt. Das geht von Schädlingen über Sorten der einzelnen Pflanzen, über Aussaat, über Pflanzdaten, über Erntezeiträume und so weiter. Das ist sozusagen das wirklich pflanzenspezifische Wissen. Dann haben wir auch noch gärtnerspezifisches Wissen gesammelt, was in Form von längeren Textanleitungen auf der Website zur Verfügung steht. Genau, dieses fokussiert sich eben auch sehr auf diesen Marktgarten- und Solavi-Ansatz. Dann haben wir noch eine Videoreihe gedreht, wo über 40 Videos, glaube ich, mittlerweile auf YouTube zur Verfügung stehen, mehrere Stunden an wirklich hochqualitativen Erklärvideos. Und dann haben wir das ganze Wissen aus dem Pflanzen- und dem Gärtnerwissen auch noch gebündelt in einem Beetplaner, also sozusagen einem Entscheidungsunterstützungstool zusammengefasst, was eben den Leuten erleichtert, auch wirklich praktisch mit diesem Wissen sozusagen zu interagieren, also sich diesen Beetplan zu erstellen, welche Pflanzen wann angepflanzt werden sollten, in welcher Reihenfolge und so weiter.
Ja, auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Tool. Vielleicht, Herr Franz, können Sie noch was dazu sagen? Wir haben jetzt schon gehört, 60 unterschiedliche Pflanzenarten. Was erwartet uns denn da? Welche Gemüsekulturen haben Sie sich zum Beispiel so angeschaut?
Ja, wir haben da wirklich aus unserer langjährigen Erfahrung, aus unserem langjährigen Erfahrungsschatz einiges Nettes ausgewählt, was eben auch in den Gärten angebaut wird, die entweder direkt vermarkten oder im Solawi-Umfeld aktiv sind. Wir haben da Tomaten, wir haben Salat mit drin, Feldsalat, die Leguminosen wie Buschbohne und Stangenbohne dürfen nicht zu kurz kommen. Aber wir haben auch so ein paar kleine Exoten mit eingebaut, wie zum Beispiel Chicorée ist mit drin. Wir wollten das Ganze eben einerseits so breit wie möglich machen und mit wirklich Kulturen, die sich auch vermarkten lassen. Andererseits haben wir eben auch ein paar kleine Schätze versteckt, die den Spaßfaktor bei dem Ganzen hochhalten sollen.
Und wir haben gerade schon gehört, es gibt auch eine Videoreihe. Da sind Sie ja sehr präsent. Also ich sag mal so, da spielen Sie praktisch die Hauptrolle. Können Sie da auch noch was zu sagen? Wo sind so diese Schwerpunkte bei der Videoreihe?
Also wir hatten da erstmal das große Glück, dass wir einen äußerst talentierten Kameramann bekommen haben, den Eike, der das auch professionell macht. Und die Vorstellung dahinter war, wir wollen Tutorial-Videos drehen, kurze, knackige Videos. Und ich habe ihm damals einfach Videos von Automechanikern gezeigt. Und ich habe gesagt, dass das Ganze nicht auf mich fokussiert ist, sondern auf den Gegenstand fokussiert ist, auf das Gärtnern und dass die Leute das dann wirklich mit Freude nachmachen können. Und dass wir diesen Mythos Gärtnern so weit entschärfen, dass das einfach jeder tun kann. Und dann haben wir bei einem befreundeten Betrieb quasi Drehtage gebucht oder haben sie nett gefragt, ob wir da drehen können und haben dann mit einem Team auch nicht nur aus mir bestehend, sondern auch aus Gärtnern und einer anderen Meisterin, die Britta ist noch mit dabei, diese Videos eben kreiert. Ja.
Und am Ende gibt's noch schöne Outtakes, habe ich gesehen. Also es ist wirklich sehr gelungen. Herr Brecker, Sie haben eben gesagt, es gibt auch einen Beetplaner. Was versteckt sich hinter dem Beetplaner?
Genau, also die Idee bei dem Pflanzenwissen war ja sozusagen für jede der Gemüsekulturen eben unterschiedliche Sätze zu sammeln. Also ein Satz ist im Prinzip eine Kultur über einen bestimmten Zeitraum auf dem Beet. Das ist auch so ein Terminus, den ich erstmal lernen musste, aus der Informatik kommend. Genau, und sozusagen dieser Satz beschreibt eben, wie lange diese Kultur auf dem Beet ist und wie lange sie zum Beispiel beerntet werden kann. Und darauf haben wir uns bei dem Beetplaner jetzt fokussiert, dass man im Prinzip dieses Pflanzenwissen benutzen kann und man kann jetzt einzelne Beete erstellen, diese gruppieren in unterschiedliche Felder. Manche sozusagen sind ja draußen, manche sind ja auch vielleicht eher drin in einem Folientunnel oder in einem Gewächshaus. Und dann kann man die unterschiedlichen Pflanzen einfach auf diese Beete ziehen. Und je nachdem, in welcher Woche man sozusagen gerade ist mit seinem Cursor, ändert sich dann die Länge dieser Sätze. Also sozusagen, wir haben dieses ganze Wissen so benutzt, dass man kann die Pflanzen in dem Jahr hin und her schieben und dann wird sozusagen automatisch die Länge angepasst, die diese auf dem Beet sozusagen braucht zum Wachsen oder die sich später auch beerntet werden kann mit den Daten aus dem Pflanzenwissen.
Herr Franz, Sie hatten ja jetzt die Erfahrung im Gärtnern. Warum ist das so wichtig, so ein Tool als Hilfestellung zu haben?
Einfach, weil wir immer wieder beobachten, wie viel Arbeit so eine Anbauplanung macht und dass Jahre dauert, bis man das so verinnerlicht hat, dass das wirklich wirtschaftlich ist. Und das ist wirklich eine Stellschraube, eine vernünftige Anbauplanung mit einem vernünftigen Beetplan, also nicht nur zu wissen, was ich anbauen möchte, sondern wo ich es auch anbauen möchte. Dass das eine wichtige Stellschraube ist, die letztendlich entscheidet, ob ein Betrieb wirtschaftlich ist oder nicht wirtschaftlich ist. Und da hatten wir eine gute Möglichkeit, den Einsteigern und Einsteigerinnen einfach Wissen an die Hand zu geben.
Erstmal gedacht für Einsteiger, die einen Marktgarten aufmachen wollen oder aber auch vielleicht eine Solawi aufbauen wollen. Würden Sie sagen, für Hobbygärtner könnte es aber auch interessant sein?
Absolut. Wobei da vielleicht eher Chris, benutzt du es als Hobbygärtner oder würdest du es benutzen?
Also ich bin jetzt erst im Oktober wieder aus der Stadt aufs Land gezogen und habe dementsprechend auch jetzt erst wieder seit dem Winter die Möglichkeit, überhaupt einen Garten selber gemüsetechnisch nutzen zu können. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch als Hobbygärtner hilfreich ist, zu wissen einfach, wann ich welche Kulturen gut anbauen kann, wann welche Schädlinge zum Beispiel Probleme machen können. Mit meinem Laien-Hobbygärtnerwissen würde ich jetzt sagen, man geht vielleicht in den Baumarkt und kauft sich irgendwie Saatgut. Und dann muss man im Prinzip hinten drauf gucken, um sich die ganzen Informationen zu holen. Und da ist das Tool auf jeden Fall sehr hilfreich, sozusagen die Rückseite dieser Saatdinger zu ersetzen.
Nun ist das Projekt ja inzwischen abgeschlossen. Wie sieht es aus? Haben Sie schon Rückmeldungen gekriegt von Nutzern der Plattform?
Sozusagen die öffentlichsten Rückmeldungen sind natürlich die YouTube-Kommentare, weil die eben per Schriftform festgehalten werden. Und da haben wir auf sehr vielen Videos sehr positive Rückmeldungen bekommen, sozusagen was die Videoreihe angeht. Was das Pflanzen- und Gärtnerwissen angeht, haben wir auch von vereinzelten Personen auf jeden Fall Rückmeldungen bekommen, dass sie das sehr hilfreich finden.
Ja, das ist doch erstmal gut. Wie geht es denn jetzt noch weiter nach Projektende? Also besteht die Plattform auch weiter? Kann man sich weiter registrieren und entsprechend den Beetplaner nutzen?
Die Website wird auf jeden Fall weitergeführt, so wie sie jetzt gerade oder im Prinzip bei Projektende war. Man kann sich auch weiter registrieren. Und die Frage, die sich natürlich wahrscheinlich oft bei diesen EEP-Projekten stellt, ist, was sozusagen nach Projektende mit den Projektergebnissen passiert. Und in diesem Fall ist es eben so, dass sie einfach weiter zur Verfügung stehen und auch weiter genutzt werden und sozusagen nicht nur während der Projektphase im Prinzip hilfreich waren, sondern auch darüber hinaus weiter Bestand haben. Allerdings ist es natürlich schwer, weiter Entwicklung zu betreiben an dem Projekt, wenn dies eben nicht weiter gefördert wird. Genau.
Gut, aber wie wir eben schon gehört haben, es ist ja tatsächlich ein breiter Wissensschatz schon zusammengetragen worden und dementsprechend lohnt es sich, auf die Seite zu gehen. Jetzt wäre nur die Frage, wo findet man denn diese Plattform?
Also es ist alles verfügbar auf openorganic.farm. Das ist die Webseite, wo sozusagen alles zu finden ist. Dort ist eben auch der YouTube-Channel verlinkt, der auch Open Organic Farm heißt. Also man kann sozusagen auch direkt über YouTube die Videos finden, aber auch über die Webseite und dort kann man sich auch registrieren.
Super, vielen Dank, dass Sie sich heute beide die Zeit genommen haben. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, würde ich noch kurz darauf hinweisen wollen. Wir haben ja darüber gesprochen, es handelte sich um ein Projekt und dieses Projekt haben Sie beide nicht alleine durchgeführt, sondern Sie erhielten auch noch Unterstützung von weiteren Projektpartnern. Und zwar war einmal noch mit dabei das bundesweit agierende Netzwerk Holibri aus Rheinland-Pfalz und der Hof Dannwisch aus Schleswig-Holstein. Und koordiniert wurde das ganze Projekt vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen. Das wollte ich am Schluss noch erwähnt haben. Und dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Zuhörer. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch wieder bei der kommenden Folge von unserem Podcast Zukunft Ernten begrüßen dürfte. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war Zukunft Ernten. Acker, Wald und Tier. Ein Podcast von Niedersachsen Next. Vielen Dank fürs Zuhören.